ARD. NDR Info. Intensivstation.
Willkommen zum akustischen Stressabbau hier in der November-Bilanz-Ausgabe der Intensivstation.
Kleiner Stimmungstest. Wie ist die Stimmung hier? Zicke-zacke, zicke-zacke.
Schlecht.
Siehste, und das ist es eben. Weil wir so gestresst sind, ist eben auch das Stimmungsbarometer im Keller. Die Koalition ruft Zicke-Zacke und wir...
Schlecht.
Und das hat einen Grund. Wir sind nachweislich alle viel gestresster als früher.
Stress, das kennen viele Menschen in Deutschland und es werden immer mehr.
Das jedenfalls sagt der neue Stressreport der Technikerkrankenkasse. Und das liegt teilweise auch daran, weil wir uns ja so viel empören müssen. Über uns selbst, über den Job, Familie, über die Gesellschaft, über die Empörung generell, über die aus der Social Blase nebenan, über die Rente, Trump, COP30 und überhaupt. Scheint heute schlimmer zu sein. Ja? Weil Empörung gab es ja früher auch.
Er hat eine Peitsche genommen und hat die mir die Fresse gehauen. Du dumme Sau.
Ja, das waren Einzelfälle oder sowas hier.
Das Land geht den Bach runter. Es gibt keinen Grund, glücklich zu sein. Ja, wie soll ich mich da entspannen?
Ja. Heute aber ist viel mehr Empörung. Praktisch überall. Im Netz, im Verkehr, in der Politik, bei Lanz. Ach, ich habe jetzt auch schon wieder so einen Hals, wo ich gerade drüber rede. Es war nämlich auch schon ziemlicher Stress, diesen Stressreport überhaupt zu lesen. Ja, Stress heute entsteht natürlich auch durch Empörungsaktivität. Wie gesagt, man muss sich ja irgendwie empören, was ja mittlerweile zum guten Ton gehört, jedenfalls im Netz. Und wenn man dann meint, hey, ich kann das nicht so gut wie die anderen, ich bin da schlecht, meine Empörungskurve ist negativ und nicht konkurrenzfähig. Ja, diese Erkenntnis stresst natürlich. Also willkommen beim Stress- und Empörungsabbau hier in der November-Ausgabe der Intensivstation.
Ich denke mal, das halbe Leben, wenn nicht sogar das ganze Leben, vom Stress bestimmt wird.
Ja, und in der anderen, wenn nicht in der gesamten Hälfte, empören wir uns. Aber vielleicht gibt's ja Hilfe.
Der Dezember ist da und der Stress der letzten 11 Monate macht endlich Platz für noch mehr Stress. Laut neuester Untersuchungen ist die mit Abstand wichtigste Ursache für Stress Stress. Aber es gibt Hilfe, zum Beispiel durch Entspannungstechniken wie Yoga.
Und atmen. Und alles fallen lassen. Ja, los jetzt. Zack, zack, bisschen schneller atmen. Wir haben ja auch nicht den ganzen Tag Zeit. Schneller atmen. Gleich kommt hier der nächste Kurs. So, ab dafür.
Oder man versenkt sich ganz tief in den Anblick einer grünen Ampel. Naja, oder vielleicht besser, man macht sich einen schönen Fernsehabend bei einer Talkshow.
Oh nee, was quatscht er denn da wieder? Und kann die Olle Zippe nicht mal kurz den Sabbel halten? Och nee, ne?
Neueste Forschungen deuten übrigens darauf hin, das beste Mittel gegen Stress ist einfach mal laut lachen.
Also im nächsten Jahr gehe ich alles mal etwas ruhiger an. Ein bisschen weniger Arbeit, dafür mehr Zeit für die Familie. Denn Familie, das ist doch das beste Mittel gegen Stress.
Und wenn das alles nichts nützt, dann greifen Sie einfach zum Äußersten. Suchen Sie im Internet nach den 3 Zaubermitteln gegen Stress. Setzen Sie sich ganz kurz hin und lauschen Sie.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger.
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger.
Na also, geht doch.
Und wer nicht bis zu den Weihnachtsansprachen warten will, der ist hier genau richtig. Denn um am Ende dieser kleinen akustischen Therapiestunde Satirium Novemberis Intensivstation ist, hoffe ich, dass wir zusammen diesen hier...
Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse.
Und diesen...
Dass die Haltelinie steht.
Oder auch diesen hier...
Der Koalitionsvertrag ist die Bibel. Jeder Satz ist wie ein Psalm.
Oder aber auch diese...
Das ist ein Skandal! Ein Skandal!
Viel stressfreier ertragen können. Mein Name ist Stefan Fritsche und ich hatte heute schon Sonnenhals wegen der Entspannungsmusik in der 20 Minuten telefonischen Warteschleife bei meinem Handyprovider. Boah, geht jetzt aber wieder. Ne? Man kann sich auch trefflich stressen lassen von so einem November mit ohne Sonne und Licht, weil das ja schon um 4 alles verschwindet. Und dann kam dieser Black Friday auch dazu. Man war gestresst vom Kaufen im Internet. Das ganze Internet ist voll von Schnäppchen und du stehst da und hast ständig Angst, dass wenn du den Computer hochfährst, nichts mehr da ist. Nicht in deiner Größe und wenn, dann nicht mehr als Schnäppchen, sondern nur noch für 599 Euro. Stress pur.
Mit 3 Kindern, dann guckt man natürlich, dass man Schnäppchen sich holen kann, ja.
Ja, und dann noch diese politischen November-Themen. Das ist Stresstest pur. Nehmen wir mal die Koalition. Allein bei der Erwähnung dieses Terminus schwillt vielen schon der Kamm. Aber jetzt sage ich noch das Triggerwort. Rente. So, Sie merken, wie der Stress langsam vom hinteren Hirnlappen nach vorn in das Realbewusstsein kriecht und damit dem Mathematikzentrum einen Tanz auf dem Vulkan aufführt. Stress. Also die Rente.
Wenn wir immer länger leben, werden wir einen Teil dieser längeren Lebenszeit auch arbeiten müssen, zumal heißt es ja immer, 70 ist das neue 50.
Ein Zeichen für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit? Ja. Und wonach richten wir uns da, wenn 70 das neue 50 ist und wir also mit 70 erst 50 sind, dann also noch 20 Jahre weitermachen müssen, dann sind wir bei Renteneintritt bereits 90, denn dann ist ja die 90 die neue 70. Ja gut, Achtung, das gilt nicht durchgängig für alle Dachdecker, ja, als Referenzberuf. Mit 90 kann es da oben schon mal steil werden. Aber danke Jens Spahn, solche Vorschläge machen natürlich einen Unterschied.
Es macht einen Unterschied, indem wir die Unterschiede deutlich machen. Und es macht einen Unterschied. Mit diesen Unterschieden können wir auch noch viele überzeugen.
So, danke. Bisschen Stress abgebaut.
Aber Freude dürfen wir dabei auch haben.
Ja, dürfen schon. Nur ob wir sie haben, steht dann unten rechts auf dem Rentenbescheid. Hä?
Die Rente wird einem nicht geschenkt. Die muss man verdienen.
Diese Erkenntnis der damaligen Rentenministerin Uschi von der Leyen war ja in dieser Klarheit und Kompaktheit völlig desillusionierend. Millionen machte das schlechte Laune, weil das Ursprungsversprechen ja ganz anders klang.
Die Frage, ist die Rente sicher?
Die Rente ist sicher.
Die Rente ist sicher.
Die Rente ist sicher.
Wenn wir fleißig arbeiten, wenn wir zusätzlich privat vorsorgen und wenn wir genügend Kinder erziehen.
Heute zahlt ja der Staat schon zu einem Drittel. Wer weiß, wann er alles zahlt. Boah, stresst ziemlich so eine Befassung. Und aktuell geht's ja um Haltelinien. Ja, haben Sie ja auch mitgekriegt. Da gibt's die Linie 63, die hält aber nicht überall. Dann 67, die hält zwar überall, ist aber meist komplett überfüllt. Die 48, da sollen ja die Haltestellen, die sollen ja umgeleitet werden, bergab und dann rechts.
Ich bin Rentner, früher war das immer so scheiß. Auf Zukunft, da bin ich doch eh schon tot. Ich bin Rentner, mir gehört der ganze Park. Doppelherz, Doppelkorn, jetzt mach ich die Nacht zum Tag.
Also, Beschlusslage. Jetzt wird erstmal abgestimmt.
Mit der gebotenen Ernsthaftigkeit, aber auch mit der gebotenen Entschlossenheit.
Ja, vorher gibt's aber noch mal ein paar Ansagen für diese Jungen, der jungen Gruppe der Union, die sich da noch querstellen, sind ja immerhin 18.
Das wird dann immer auch als so Beichtstuhlgespräche bezeichnet.
Und da geht's ja auch um die Frage, muss das jetzt alles sein?
Verschiebt die Pläne, wartet doch ab, bis die Rentenkommission, die demnächst ihre Arbeit aufnimmt, Vorwürfe macht, Vorschläge macht.
Ja, aber nein, der Spahn muss ja jetzt aufs Tempo dringen. Wir haben jetzt den 1. Dezember, in wenigen Tagen soll die Abstimmung sein. Beichtstuhl bei Spahn. Er soll ja einen haben in seinem Büro, gleich wenn man reinkommt rechts und da müssen die Jungen da halt rein. Und wie man lesen konnte, verlaufen diese Gespräche oder besser Ansagen in einer besonderen Atmosphäre. Man könnte auch drohend sagen.
Nein, dass es über Szenarien und Konsequenzen geredet wird, ist das Normalste.
Aber das bestreiten Sie nicht, dass Sie damit gedroht haben?
Nein, so konkret habe ich das nicht. Ich führe einfach freundliche, klare Gespräche. Es ist jedenfalls niemand, war mein Eindruck, eingeschüchtert gegangen.
Sein Eindruck? Und wie sind die Eindrücke der Delinquenten und Delinquentinnen?
Ja, danke, Herr Spahn. Ja, Jens, danke, danke. Wie gesagt, wir verbleiben dann so. Danke.
So, der Nächste bitte, Herr Körner. Herr Konrad Körner, Sie können dann jetzt rein. Herr Spahn wäre dann soweit.
Und? Katharina, wie war's?
Na, ich sag mal so, ne? Erwartungsgemäß.
So schlimm?
Na, schlimmer. Also jetzt nicht wie Marlon Brando als Don Corleone in der Pate, aber trotzdem.
Also er hat nicht zu dir gesagt, ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können.
Doch, das schon. Aber ich muss mich nicht hinknien und seinen Ring küssen.
Na, immerhin. Und ist er bereit, uns irgendwie bei der Haltelinie und den zukünftigen Beiträgen entgegenzukommen?
Na, wie man es nimmt. Also er hat gesagt, er hätte vollstes Verständnis für unsere Position und die wären auch für Menschen unseres Alters ja völlig nachvollziehbar.
Na also.
Ja,
Bürger. Er ist nicht dagegen, dass wir diese Position haben. Wir sollen sie aber bitte nicht gerade öffentlich vertreten. Ah. Warte mal, wie hat er das noch gesagt? Ach ja, also nur weil man eine Meinung hat, muss man sie ja nicht gleich öffentlich rausposaunen. Er hätte zum Beispiel auch seine ganz eigene Meinung zum Umgang mit der AfD. Aber er würde lieber noch etwas warten, bis er damit rausrückt.
Hm, typisch Spahn. Hat er denn irgendwie versucht, dich unter Druck zu setzen, wenn du nicht einknickst? Du weißt schon, sowas wie, wir wissen, wo dein Haus steht.
Nein. Also er hat, gut, lediglich beiläufig erwähnt, dass ich persönlich ja nur über einen Listenplatz in den Bundestag gekommen bin und dass solche Listen natürlich auch regelmäßig überarbeitet werden müssen. Ah. Und warte mal, dann hat er noch irgendwas gesagt, dass es sicher auch ganz schön wäre, wenn ich mich nach der nächsten Wahl auch wieder so ein bisschen mehr um meine Familie kümmern könnte.
Ja, so ist er. Die Fürsorge in Person. Er war ja nicht umsonst Gesundheitsminister.
Ich sag mal so, umsonst bestimmt nicht bei dem, was der Mastendeal gekostet hat.
Das hast du ihm ja hoffentlich wohl nicht so gesagt.
Nö, das reicht völlig, ihm zu widersprechen. Da muss man ja nicht gleich politischen Selbstmord begehen.
Und auf was habt ihr euch denn jetzt geeinigt?
Naja, klassischer Kompromiss. Ich winke den Gesetzesentwurf im Bundestag durch und dafür gibt es dann einen ergänzenden Begleittext. Davon bekomme ich ein handsigniertes Vorab-Exemplar, hinten mit drei leeren Seiten. Und auf denen kann ich dann meine eigene Position nochmal schriftlich festhalten.
Toll. Und die werden dann in der Rentenkommission voll inhaltlich berücksichtigt.
Träum weiter!
Die Rentenkommission soll jetzt schnell zusammenkommen. Da sitzen neben Parteinominierten auch 8 Wissenschaftler drin, die unabhängig sein sollen.
Ausdrücklich haben wir vereinbart, keine Denkverbote, keine Tabus.
Ja, keine Tabus. Die tabulose Rentenreform mit revolutionären und radikalen Ansätzen. Boah, ich sehe schon, da geht was.
Nehmen Sie Platz, bitte.
Danke. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, worum es bei dem Termin geht. Die Kontenklärung zur Rentenversicherung habe ich doch schon vor Jahren.
Nun, auch in Ihrer Generation 50 plus existiert noch viel Gestaltungspotenzial, das wir künftig nutzen wollen. Wo sehen Sie sich dann in 30 Jahren?
Also ich weiß nicht. Ja, natürlich. Falls man gesund bleibt, dann...
Sie wollen also tatsächlich die ganzen 30 Jahre weiterleben?
Ja, also wie gesagt, ich weiß ja nicht.
Passen Sie auf, ich stelle Ihnen die Optionen einfach mal vor.
Ja, na gut.
Für Sie bietet sich in diesem Fall der neue Rententarif Long Life Plus an. Das Paket enthält ein Renteneintrittsalter von 80 Jahren, die Rentenzahlung Active Base mit europaweitem Rentenroaming. Das heißt, Sie dürfen Ihren Lebensabend zum Beispiel auch auf Mallorca verbringen und erhalten kapitalflexible Grundsicherung und dürfen unbegrenzt dazu verdienen.
Aha, das heißt dann konkret...
Das beinhaltet einen überschaubaren, leitzinsabhängigen Sockelbetrag, Premium-Tafelbezugsscheine und die Möglichkeit, zum Beispiel beim Bootsverleih am Strand ein paar Euros zusätzlich zu verdienen.
Aber die Rente kriege ich erst mit 80.
Genau. Und so haben Sie 20 weitere Jahre die Möglichkeit, eigenes Vermögen durch proaktive Erwerbsinitiative aufzubauen. Aber natürlich können Sie auch den Rententarif Early Bird wählen, zum Beispiel. Da ist dann der Renteneintritt mit 77.
Ich glaube, das klingt besser, ja.
Allerdings ist der Sockelbetrag dann eine nicht ernährungsrelevante Lebensleistungsanerkennung. Oder Sie wählen den Rententarif Early Bird Plus mit Flexitaschengeld. Hier ist aber dann ein Ableben mit 80 Jahren vorgesehen.
Bitte, soll ich mich mit 80 dann einschläfern lassen?
Das ist eine Möglichkeit. Wir haben hier eine Broschüre dazu. Oder Sie entscheiden sich für rentenleistungsloses fortgesetztes Lebensrecht. Das kostet dann 39 Euro Infrastrukturnutzungspauschale im Monat.
Infra was?
Naja, der Rollator nutzt den Bürgersteig ab, der Bus muss wegen Ihnen länger halten und so weiter. Das muss ja irgendwie abgegolten werden.
Also da erschieße ich mich doch lieber gleich.
Ja, also da raten wir normalerweise ab. Weil sonst Ihre Hinterbliebenen die Entsorgungskosten tragen müssten. Also das klingt jetzt alles auch viel zu negativ. Unser Motto heißt ja, Alter attraktiv gestalten. Und wir bieten noch viele andere Tarife. Rente mit 79, aber ohne Flexigeld. Rente mit 81 und Ernährungssachleistungen. Oder zum Beispiel Rente on Demand 87. Sie rufen dann nur alle 2 Jahre vereinbarte Beträge ab.
Aber ich weiß doch gar nicht, wie es mir insgesamt so geht in den nächsten Jahren.
Ne, also so funktioniert das natürlich nicht. Sie müssen schon wissen, wo stehe ich. in 10 oder 15 Jahren und Ihr Langlebigkeitsrisiko einschätzen. Aber lesen Sie doch unsere Rententarifbroschüre einfach nochmal in Ruhe durch und in 3 Tagen leisten Sie dann Ihre verbindliche Unterschrift. Tschüss.
Rente ist ja nicht das einzige Thema, das die Koalition angehen will. Thema Auto, Technologie offener Verbrenner, Hybrid-Plug-in, Plug-out. Nee, Plug-in. Ach nee, warte mal.
Dass auch neben Plug-in-Hybriden, neben Elektrofahrzeugen mit sogenannten Range-Extendern auch hocheffiziente Verbrenner zugelassen werden können.
Ja, genau. Range-Extender. Wer kein Englisch kann, soll auch nicht Auto fahren. Ne? Das, glaube ich, ist das Credo.
Und die wesentlichen 2 Dinge sind ganz klar ein großes Autopaket.
Mm. Oh, ich habe da mitgezählt. 2 Dinge, ein Paket. Ach, ist egal. Hauptsache Auto.
Also da beim Auto bin ich sehr, sehr zufrieden.
Ja, wie schön, dass Söder sehr, sehr zufrieden ist. Er geht jetzt mit seiner Mütterrente und dem Verbrenner aus nach Hause, wo sie ihn feiern werden
für Automobilität, für den Verbrenner, den Hightech-Verbrenner neben Elektro.
Also Stand heute, wo wir den Rückblick aufnehmen, am 1. Dezember ist in der Koalition eigentlich vieles supi, sagt Söder mit seinen Worten und in seiner Eigenschaft als Bundesregierung.
Dieses Gesamte, was wir gestern gemacht haben, ist gut für Deutschland, gut für die Wirtschaft. Und schlecht für Radikale. Die warten ja vor der Tür, dass wir gemeinsam scheitern.
Also Tür geschlossen halten und trotzdem durchgehen. Intensivstationen mit dem Stressabbauprogramm. Wir blicken auf den gestressten November mit Stefan Fritsche hier im Studio. November war ja irgendwie schon immer der Stiefmonat, der große, böse, dunkle und nieselige Monat ohne viel Spaß und Freude. Und schlecht Gelaunte werden noch schlechter gelaunt.
Politik hat die Aufgabe, hier nicht fördernd zu wirken, sondern verhindernd zu wirken. Das Cannabis-Gesetz tut aber das Gegenteil. Ein richtiges Scheißgesetz, wenn Sie mich fragen.
Ja, danke, Herr Dobrindt. Aber es ist ja momentan auch echt eine schwierige Zeit. Nicht mal der Frieden in der Ukraine, den US-Präsident Trump so gerne möchte, um dann auch endlich dichter an die magischen 10 Kriegsbeendigungen zu kommen und damit quasi automatisch an den Friedensnobelpreis. Also dieser Frieden kommt erstmal nicht. Weil der Sondergesandte für den Nahen Osten plötzlich der Sonderfriedensgesandte für den Diktatfrieden sein wollte. Steve Witkoff, sein Name, und eigentlich Trump-Buddy und Bauspekulant. Ja, das klappte natürlich alles nicht, weil er nicht so schnell mitschreiben konnte, wie Putin es ihm über einen Gesandten diktiert hatte. Am Ende hatte Witkoff nur 28 Punkte, obwohl es eigentlich 35 russische Punkte waren. Klar, dass Putin sauer war. Ich meine echt jetzt mal, aus 35 Punkten nur 28 zu machen, ohne mich zu fragen, was soll das? Mensch, Witty, ich habe dir doch klar gesagt, was ich will, dass ich alles will und dass ich das auch bekomme. Dafür brauchen wir eigentlich gar keinen Plan. Es reicht, wenn ich einen habe. Klar können wir uns an einen Tisch setzen, dann aber bitte nur für ein ordentliches Steak und einen 82er Chateaubriand, den du aber mitbringen musst wegen der Sanktionen. Kannst Donald das so sagen? Und wenn er rumbrüllt, dann leaken wir ein paar Videos mit ihm und Epstein und den Kindern. Das wird lustig. Ja, also das ist halt blöd, wenn Trump-Amateure Frieden aushandeln müssen. Ne? Und in Genf trafen sich dann ja doch noch die Europäer und die USA. Und die Ukraine durfte auch. Ich glaube ja. Aber zunächst...
Ja, jetzt im Moment verhandeln die USA und die Amerikaner.
Ja, deswegen. Ne? Erstmal verhandeln die USA mit den Amerikanern und dann noch vielleicht mit...
Und da wird Europa einzubeziehen sein. Wir lesen hier vollständig von einem Blatt.
Ja, wenigstens was. Aber mal leider kümmert es kaum jemanden außerhalb Europas, ob wir von einem Blatt lesen, von einem Blatt oder von einem Blatt oder von 2 oder aus der Schlussakte von Helsinki oder aus der Bibel oder aus den lustigen Taschenbüchern. Ja, jetzt am 1. Dezember sieht es nicht so aus, als ob die Friedensengel an Weihnachten Überstunden machen müssten. Weil generell gilt ja für Donald Trump immer noch in Sachen Ukraine.
Man beginnt keinen Krieg gegen jemanden, der 20-mal so groß ist wie man selbst und hofft dann, dass die Leute einem Raketen geben.
Trump übrigens hatte im November seine einjährige Regentschaft. Eine echte Glanzleistung für einen intellektuell eher orangenen Immobilienfreak.
I'm telling you, they want to make a deal. That's all I do in my life, I make deals. I'm good at it. I've always been good at it. And I know when they want. Even if they said, we don't want to make a deal, I can tell you they want to make a deal.
Deals, also Geschäfte. Das ist doch, was die Welt braucht. Deals. Die Welt ist ein ewiger Black Friday. Und damit können doch auch Millionen von uns was anfangen. Man muss so eine Regentschaft einfach mal mit anderen Augen sehen. Und dann sieht man ab von diesem ewigen Trump-Bashing. Denn dann sieht man die Top 5 der Dinge, die Trump nun wirklich gelungen sind.
Top 5.
Um Zölle in Höhe von 120% und mehr zu verhängen, bedarf es Mut und Durchsetzungsvermögen. Was für ein fantastischer Schachzug, um in Verhandlungen mit anderen Ländern Druck aufzubauen und um amerikanische Arbeitsplätze zu sichern natürlich.
We have to charge them 200% tariff or something, you know?
Sollte sich Friedrich Merz mal ein Beispiel dran nehmen. 300% höhere Zölle auf Wein aus Frankreich wäre doch zum Beispiel eine gute Idee. Das würde die Jobs der deutschen Bordeaux-Winzer schützen.
Top 4.
Es ist ja schön, dass wir in Deutschland über Bürokratieabbau sprechen. Aber Donald Trump, der redet nicht lang, der macht einfach.
I have created the brand new Department of Government Efficiency.
Richtet mit DOGE eine Behörde ein, um andere Behörden klein zu schrumpfen und tausende Mitarbeiter zu entlassen, die einem ja sowieso nur bürokratische Fallstricke in den Weg gelegt haben. Koordiniert haben diese Entlassungen ganz junge, von der Praxis unbelastete Leute. Für uns in Deutschland würde das bedeuten, wir müssten nur mal Philipp Amthor fragen, ob er Zeit hat.
Top 3.
Donald Trump hat den Ostflügel des Weißen Hauses abreißen lassen, um dort einen 8000 Quadratmeter großen Ballsaal zu bauen.
A world-class beautiful ballroom.
Trump fragt eben nicht lang und wartet schon gar nicht lang auf Genehmigung. Was für ein Machertyp. Würden wir uns daran ein Beispiel nehmen, wäre Stuttgart 21 schon seit Jahren fertig gebaut.
Top 2.
Wenn wir mehr Trump wagen würden, hätte die Bundeswehr schon längst keine Personalsorgen mehr. Denn wie macht es Donald?
We should use some of these dangerous cities as training grounds.
Trump schickt die Nationalgarde in die Städte und will, dass die Armee dort trainiert. Was für eine super Idee. Live Fortnite spielen in den Straßen von Berlin, Hamburg oder Bad Oeynhausen. Welcher junge Mann träumt nicht davon?
Top 1.
Trump verzichtet auf diesen diplomatischen Firlefanz. Er traut sich stattdessen, Zelensky im Oval Office vor aller Welt ins Achtung zu stellen.
You're in no position.
Wie erfrischend in einer Zeit, in der sogar Jugendtrainer beim Fußball kritisiert werden, nur weil sie Fünfjährige zusammenschreien. Aber wie sollen aus verweichlichten Kindern später mal Führungspersönlichkeiten werden? Denkt mal drüber nach.
Ich geh auf, ha, und niemand hält mich.
Intensivstation, der stressabbauende Blick zurück mit Stefan Fritzsche. Der November geht ja auch in die Geschichte ein als der Monat, in dem die COP30 stattfand. Und am Ende nichts rauskam. Kein Fahrplan zur Reduzierung von fossilen Brennstoffen. Stattdessen...
Die brasilianische Präsidentschaft will jetzt mit interessierten Ländern auf freiwilliger Basis einen fossilen Ausstiegsplan erarbeiten.
Ja, klingt so ein bisschen wie ein Volkshochschulkurs für Interessierte. Dienstags und Donnerstags ab 18.30 Uhr, Raum 15 im Nebengebäude. Zwischendurch beklagen wir die zunehmende Wärme auf dem Planeten. Es wird heiß und heißer.
The United States, the hottest country anywhere in the world. It is the hottest, there's no question about it. I would say November 5th was the time that we became really hot.
Ja, seit dem 5. November sind die USA das heißeste Land. Und ja, sowieso nicht mehr Teil der COP-Länder. Die Konferenz fand in Belém am Amazonas statt. Und ja, da war es schon mal ordentlich warm.
Wir sind ja deutlich über 1,5 Grad. Wir sind bei 2,7. Die Erde wird zu heiß.
Findet der Umweltminister Schneider. Nützte aber alles nichts, denn die Konferenz brachte sehr wenig an Positivem für das Klima, um es mal optimistisch zu sagen. Besser wäre es vielleicht gewesen, die Frau, die aus der Kälte kam, da vor Ort ihre Bundestagsrede halten zu lassen. Ja, da wäre die Temperatur gleich mal um 30 Grad gefallen.
Die Krise ist da. Und es ist nicht nur ein Eisberg. Es sind mindestens 5, die unserem Staatsschiff den Rumpf aufreißen. Diese Koalition im Endstadium erinnert immer stärker an die Brücke der Titanic. Deutschland hat Schlagseite, die Schotten laufen voll.
Boah, haben Sie es gemerkt? Haben Sie sich auch spontan was Dickeres anziehen müssen? Oh, Alice Weidel bringt ja jede Raumtemperatur auf Null. Ja, die müsste Open Air sprechen. Bin sicher, da wären wir nicht bei plus 1,5 Grad, sondern bei minus. Ein Versuch wäre es wenigstens wert. Ja. Ansonsten COP30 in Belém eher mager, mau und merzig. Und Umweltminister Schneider fand es trotzdem super.
Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben?
Ich war heute Morgen noch auf dem Markt, Fischmarkt, aber auch am Gemüsemarkt in Belém. Es ist ein wunderschöner Ort.
Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren.
Der nicht nur Heimat für die großartigen Menschen von Pará ist, sondern wichtig für die gesamte Menschheit.
Aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind.
Gefällt mir hier sehr, sehr gut. Ist auf Dauer vielleicht ein bisschen warm für einen Thüringer, aber im Land und Leute ist großartig.
Ja, und jetzt reden wir nicht mehr über die Nichtergebnisse der COP30, sondern über die Merz-Äußerungen und seine Belém-Abneigung. Ja, das klang ja auch bei ihm, als wäre er mit der letzten Ju, wie damals aus Stalingrad oder jüngst aus Afghanistan, rausgekommen.
Wir waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind.
Ja, das gab dann aber doch ein bisschen Mecker.
Bedauert der Kanzler, dass er diesen dann wohl doch so missverständlich aus seiner Sicht interpretierbaren Satz gesagt hat?
Ich glaube, zu diesem Thema ist von mir aus alles gesagt.
Das heißt, er bedauert den Satz nicht, denn wenn er ihn bedauern würde, hätten Sie das gesagt, richtig?
Ich glaube, Sie können es jetzt drehen, wie Sie möchten. Ich habe zu diesem Thema alles gesagt.
Ja, hat alles gesagt. Merz-Sprecher Stefan Cornelius war ja sichtlich bemüht, den Fragesteller nicht direkt mit der Faust aus Mundwerk zu schlagen. Aber sonst, COP30, was lernen wir? Merz hätte den Fischmarkt besuchen müssen und Umweltminister Schneider ist enttäuscht.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, klar. Wir haben diese Roadmap unterstützt und haben uns auch erhofft, dass von dieser Weltklimakonferenz hier am Eingang des tropischen Regenwaldes des Amazonas ein sehr starkes Signal der Weltgemeinschaft ausgeht.
Ja, wie gesagt, das Signal wird noch dienstags und donnerstags um 18.30 Uhr im Seminar Signale senden erarbeitet. In der Zwischenzeit machen wir kurz Werbung.
Themenpoker, das total verrückte Spiel zur Weltklimakonferenz.
Huhu, ich steche mit COP30.
Was? Nicht dein Ernst, oder?
Ihr nur wieder.
Sag mal, COP30, das hat nicht mal halb so viele Punkte wie Stadtbild.
Doch, COP30 hat 62 Punkte bei Lebenswichtigkeit.
Ja, vielleicht, aber Stadtbild hat 92 in der Kategorie Aufreger.
Leute, ganz kurz, kriegt euch mal wieder ein, weil ich hab das hier.
Heidi Klum? Wie jetzt?
Ja, nun hast du von ihr das Halloween-Kostüm nicht gesehen? Da kannst du dich mit deinem Klimazeug aber mal ganz hinten anstellen, ne?
Nee, im Ernst jetzt. Wenn das Klima so weitergeht, dann kann die Klum nächstes Jahr als toter Pinguin gehen.
Ja, aber die Klum ist ein 100er. 100 Punkte bei Social-Media-Verbreitung, Digga. Was hast du denn da mit deinem COP3 in der Kategorie?
Sag ich nicht.
Jetzt zeig mal.
Nee.
Jetzt zeig hier.
Sag ich nicht.
Gibst du jetzt die Karte? Zeig hier, komm.
Oh, nee.
3.
Ah.
Siehst du hier auf seine Karte? 3 Punkte für seinen Umweltmist in der Kategorie Social Media. 3.
Ja, aber Dringlichkeit. Guck mal, Dringlichkeit, da habe ich hier... Was? Wieso steht auf meiner Karte bei Dringlichkeit nur 48?
Ja, weil das dauert, du Lachs. Es weiß doch kein Mensch, wann das so weit ist, dass man hier nicht mehr wohnen kann vor lauter Hitze.
Ja, genau.
Was man aber weiß, Black Friday,
Oh. Da
weißt du, wann der ist. Das mal dringlich, Alter. Wenn du das verschläfst, dann zahlst du doppelt so viel für deinen 105-Zoll-Fernseher.
Themenpoker, das total verrückte Spiel zur Weltklimakonferenz. Ein spannender Kampf um Aufmerksamkeit, Kohle und...
Was war nochmal das dritte? Hab ich vergessen. Egal. Ach ja, und ums Überleben.
Themenpoker, jetzt auch in Ihrem Kopf.
Erinnert sich noch wer an das Geburtsjahr des 1,5-Grad-Ziels? Ja, 10 Jahre ist das jetzt her. Geboren in Paris und seitdem, ja, stiefmütterlich behandelt, würde ich sagen, eher als nerviges Balg, das ständig um Aufmerksamkeit bettelt. Kein Wunder, dass die 1,5 Grad echt geätzt sind. Das wär ich auch.
Ja, ja. 1,5 Grad Ziel. Hier bin ich. Noch immer. Und wo seid ihr? Ja, wo bitte? Alle reden über mich, aber keiner kommt. Da fühlt man sich echt scheiße. Ständig kriegst du gesagt, wie wichtig du bist. Ständig zerren sie an dir. Aber dann? Nichts. Jeden Tag kommt das 2-Grad-Ziel bei mir vorbei und zeigt mir eine lange Nase. Und jetzt kommt hin und wieder sogar das 3-Grad-Ziel vorbei. Ey, der Horror. Was für ein fieser Typ mit so einem Joker-Lachen und alles steht stramm. Spaß macht mir der Job echt nicht mehr. Was bringt das noch? Keiner will von gestern sein. Eine, der es nicht auf die Reihe bekommen hat. Ich schule jetzt um auf 4-Grad-Ziel. Da hat vielleicht endlich mal einer Respekt vor mir.
Der November war zu warm, Vietnam ging unter, Jamaika ist schwer traumatisiert, aber...
The global warming hoax. The carbon footprint is a hoax.
Klimawandel ist erfunden, eine Lüge, sagt Trump. Ja, und wer das jetzt nicht so unbedingt glaubt, man tut trotzdem nicht so viel, um Klimaschutz zu betreiben. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, wir müssten schon lange weit besser sein. Sind wir aber nicht. Und woran liegt's? Ja, wir haben rausgefunden, dass es eine neue, geheimnisvolle Krankheit gibt, die Menschen in Sachen Klima befällt. Unsere Reporterin Stefanie Schmoller hat dazu mehr.
Ja, die Krankheit in Fachkreisen nach dem Ort des Ausbruchs, mittlerweile auch COP30 genannt, ist die erste bekannte themenspezifische Demenz, erläutert Politneurologe Raps Benzola von der Universität Worpswede.
Betroffene merken von der Erkrankung nichts. Außenstehenden fällt auf, dass sie den Themenkomplex Klimaschutz vollständig vergessen haben und selbst periphere Inhalte nicht einmal mehr benennen können. Dieses Thema ist aus ihrem Gehirn praktisch selektiv gelöscht.
Die epidemische Ausbreitung der Klimademenz fiel zunächst einigen Reporterkollegen auf, als sie Fragen zum verwässerten Abschlussdokument der Konferenz in Belem stellen wollten. Exemplarisch mal einige Ausschnitte aus den Interviews.
Die Erderwärmung aufhalten, ja, das ist doch ganz einfach. Man baut zum Beispiel eine Pergola über die Terrasse, die Schatten spendet, und dann werden die Fliesen nicht so warm.
Fossile Brennstoffe? Nie gehört. Sollen da Dinosaurierknochen zum Heizen verwendet werden? Ernsthaft?
Klimaschutz, was das bedeutet? Damit sind sicher die Bodyguards von dem Klima gemeint. Der war doch von 1997 bis 2000, ja, österreichischer Bundeskanzler. Viktor Klima, weiß ich noch genau.
Die Ursachen der Klimademenz werden diskutiert. Politneurologe Benzola nennt Erklärungsansätze.
Wir vermuten, dass Klimademenz vor allem von hartnäckigen Ablagerungen auf dem Konto verursacht wird. Oder durch toxische Dauerbeschallung im rechten Ohr mit extrem lauten Wählerstimmen.
Möglicherweise wurden in Belem sogar entsprechende Schallwaffen von interessierter Seite unauffällig in Stellung gebracht. So ließe sich nach Ansicht mancher Experten auch ein peinlicher Nebeneffekt der Klimademenz besser erklären. Verbale Entgleisungen, ähnlich dem Tourette-Syndrom, etwa das merkwürdige Statement von Bundeskanzler Friedrich Merz nach der Rückreise von der Klimakonferenz.
Alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind.
Ja, hier zeigt sich die Klimademenz besonders stark. Merz blendet den Schutz des Klimas sogar im bildlichen Sinne aus, im Sinne eines diplomatischen, des politischen Klimas. Und er hat, wir hören ja, dieser Ort, wo wir da waren, er hat vergessen, dass die Millionenstadt Belem hieß. Alles weg aus seinem Gehirn.
Politneurologe Benzola bereitet Sorge, dass Merz sogar bei seinen äußerst kurzen Besuchen in Belem von weniger als 24 Stunden praktisch ohne Inkubationszeit und sehr stark von dieser Klimademenz befallen wurde. Ob und wie sehr auch Bundesumweltminister Carsten Schneider, der sich ja deutlich länger im Raum Belem aufhielt, betroffen ist, das bleibt vorerst unklar.
Ich war heute Morgen noch auf dem Markt, Fischmarkt, aber auch am Gemüsemarkt. Das ist ein wunderschöner Ort.
Nebenwirkung tiefgreifender Klimademenz oder nicht? Schneider bleibt unter bundesmedizinischer Beobachtung. Ob Klimademenz reversibel ist oder unheilbar, das wissen die Experten noch nicht.
Dieser internationale Zertifikatehandel, wie er sich bisher dargestellt hat, ja, das war eher viel Betrug und wenig, auf das man bauen kann.
Ja, das ist jetzt neu. Diese nur fast dubiosen Freikäufe durch Erwerb von Klimazertifikaten. Ja, jede große Industrie, die CO2 ausstößt, muss ja dafür bezahlen. Und wer mehr ausstößt, zahlt eben mehr. muss mehr Zertifikate abgeben. Es sei denn, er investiert in irgendwelche Umwelt- und Klimavorhaben woanders in der Welt und kauft dafür Zertifikate. Ist so ein bisschen wie das Kartensammeln fürs Panini-Album.
Was hast du?
Ich habe 10 für 1000.
Woher?
Elfenbeinküste.
Womit?
Minderabholzung.
Was ist das denn?
Das ist ganz einfach. Die holzen 1000 Bäume weniger ab und geben dafür 1000 Zertifikate raus.
So viele? Was kosten die?
Ach, ist nicht der Rede wert. Verrechnen wir mit ein paar Bananenimporten.
Wieso das?
Na, wir haben doch für Chiquitata neulich diese vollklimatisierte Obstlagerhalle in Krummhausen gebaut. Mit der verrechnen wir das intern.
Ah, okay. Wer kontrolliert, dass dann nicht trotzdem abgeholzt wird?
Naja, das hat die Elfenbeinküste versprochen. Und ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln. Sonst könnten die ja gar keine Emissionszertifikate ausstellen.
Natürlich nicht, ist ja klar. Was heißt das in CO2 für uns?
1000 Tonnen.
Und das ist sicher?
Na, das steht doch hier schwarz auf weiß. Und was hast du denn so?
Oh, 300 Zertifikate ab 500 Tonnen macht 150 T.
Oh, sehr gut. Wofür?
Sumpf- und Moorrenaturierung in Bolivien.
Ah, Bolivien. Da hat es doch gerade diese Überschwemmung gegeben.
Ja, eben drum.
Ach, da haben die das mal eben als neues Feuchtgebiet deklariert und zertifiziert?
Ja, bevor das Wasser wieder abläuft. Genial, oder?
Und wie teuer?
Naja, Bolivien. 1 Euro pro Tonne. Das ist Zertifikathandel aus der Portokasse.
Wow. Warte mal. Also dann hätten wir, ich zähle mal kurz durch. Also damit können wir ja das Stahlwerk jetzt bis Mai 26 ohne weitere CO2-Abgaben weiterlaufen lassen.
Ja, so hat jeder was davon. Elfenbeinküste, Bolivien und der Standort Deutschland.
Großartig. Weitermachen. Ich kümmere mich jetzt um Nordkorea. Die haben da fast keine Emissionen und verkaufen jetzt Anteilsscheinzertifikate dran. Für 2 Liter guten Bourbon-Whisky pro 100 Tonnen CO2. Das ist ein geiler Deal. Bis später.
Ja, bis später.
An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. An irgendeinem Tag ist das alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht Schicht.
Intensivstation mit Stefan Fritsche und dem Stressabbauprogramm. Wir haben ja zu viel Stress, sagt der neue Stressreport. Ich merke allerdings schon so langsam, wie mein Hals auch wieder abschwillt. Wird langsam besser, obwohl wir jetzt über ein Thema im November reden, das alles andere als witzig ist, unsere Verteidigungsfähigkeit.
Seit Jahren versucht die Bundeswehr, Soldaten, Fahrzeuge und Waffensysteme digital miteinander zu vernetzen.
So, seit Jahren. Und dann geriet es auch ein bisschen in Vergessenheit. Bis jetzt im Haushaltsausschuss des Bundestages klar war, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius 150 Millionen haben will, um eine externe Firma zu beauftragen, um diese Digitalfunkkatastrophe zu beenden.
Dafür wird eine ganze Menge Geld draufgehen.
Draufgehen im Sinne von dort sterben? Also Putin, jetzt hör mal bitte kurz weg.
Allein für die technische Umrüstung eines einzigen Leopard 2 Panzers brauchen 2 Techniker 400 Stunden.
Na? Klingt das nach bedingt funkbereit? Eher nach weniger.
Also was mir von Soldaten berichtet wird, ist, wenn sie miteinander funken, dass da eine Überlagerung von 3 Sekunden stattfindet. Und wenn sie sozusagen über das System, mit dem man digitale Nachrichten verschicken kann, Nachrichten versenden, 10 bis 20 Minuten vergehen, bis die beim jeweils anderen ankommen. Und das ist nicht zu akzeptieren.
Nein, ist es nicht. 20 Minuten. Mehr geht eigentlich nicht. Vielleicht versuchen Sie es mal mit einem Babyphone. Ah, der ist das, glaube ich, auch nicht gut. Wenn es nicht so unglaublich wäre, man kriegt ja doch wieder Sonnenhals, oder?
Gibst du mir mal eine 13er Nuss?
Ja, kann ich gern machen, wird aber nicht passen. Das Teil ist für die Amis, die schrauben nicht metrisch, sondern mit Zoll und Inches.
Amis und Zoll, ist ja klar. Ist aber auch egal, wenn ich das Scheißding hier nicht eingebaut kriege, kommt es auch nicht mehr drauf an, womit ich es nicht eingebaut kriege.
Ja, mal nicht so negativ. In den Leo haben wir das Teil ja wohl auch reingekriegt.
Hat aber auch über einen Monat gedauert.
Ja, drin ist drin.
Und man kann leider nicht damit funken.
Aber drin ist drin. Also wenn Sie die Softwareprobleme in den Griff kriegen, dann kann man irgendwann sicher auch damit funken. Vielleicht sogar senden und empfangen.
Damit soll man sogar Bilder, Luftaufnahmen, Feindaufklärung und sowas übermitteln können.
In Echtzeit? Bitte? Habe ich nicht verstanden.
Ich sagte relativ. Also so eine Übertragung dauert schon mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Aber wenn sich der Gegner in der Zeit nicht bewegt, geht das voll in Ordnung.
Wenn Putin unser Material hätte, könnte das mit dem Nicht-Bewegen sogar klappen.
Sehr witzig. So, gib mir mal ein paar von den Kabelbindern rüber.
Jetzt erzähl mir nicht, du willst die modernste Digitalfunke aller Zeiten mit Strapsen im Cockpit festmachen.
Nee, die Strapsen sind hierfür.
Ein Drahtkäfig? Ist das zur Abschirmung? Was machst du da?
Das ist ein Käfig für eine Brieftaube. Die Viecher sind schnell und können nicht abgehört werden. Das ist zumindest in der Übergangszeit, bis der Funk läuft, die ideale Lösung.
Eine Taube. Genial, Mann.
Nicht nur genial, es ist auch technologieoffen.
Aber sowas von. Communication. 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 It's all that I want. It's all that I need. Communication. Communication. Won't you communicate? Sit your friends right down and talk to me. So, wir brauchen jetzt zum Stressabbau nochmal so eine richtig gute Nachricht, oder? Etwas, was uns aufbaut. Und da gab es doch diesen Beschluss, dass wir jetzt auch mit dem CCSen anfangen können. Also CCS, das klingt so ein bisschen nach einer Krankheit im Genitalbereich, ist aber was Besseres. CCS ist das Verpressen des CO2 in der Erde oder im Meeresboden. Und dann ist es weg. Carbon Capture and Storage. Abscheiden und Endlagern von CO2, um der Atmosphäre CO2 zu entziehen. Ja, das ist revolutionär. Und parallel arbeitet man noch daran, zu versuchen, dem Polareis zu helfen, das ja auch immer mehr abschmilzt.
Glasperlen im Ozean verteilen, um das Sonnenlicht an der Wasseroberfläche stärker zu reflektieren. Unterwasservorhänge von Dutzenden Kilometern Länge ausbringen, damit warmes Wasser vom Eis ferngehalten wird und es so nicht zum Schmelzen bringt. Löcher in die Eisoberfläche bohren und die Schicht Schmelzwasser unter dem Eis abpumpen, damit das Eis nicht auf dem Wasserfilm ins Meer rutschen kann.
Klingt ambitioniert, ist ziemlich utopisch, aber hey, das war Bluetooth auch, oder? Und wie gut, dass es Wissenschaftler gibt, die weiterdenken.
Also Chef, jetzt wo der Bundestag das Verpressen von CO2 unter dem Meer endlich genehmigt hat, habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht.
Na, dann lassen Sie mal hören.
Naja, da war doch diese Studie von den Kollegen zum Thema polares Geoengineering.
Ja, ich erinnere mich. Den Golfstrom mit großen Vorhängen umleiten, damit das warme Wasser das Polareis nicht erreicht.
Das ist doch eine tolle Idee.
Das erzählen Sie mal den Norwegern, wenn sie denen plötzlich die Heizung abdrehen. Und übrigens nicht nur den Norwegern. Dann sehen die Winter hier auch gleich ganz anders aus.
Eben. Endlich wieder sichere Schneelagen im Harz und in den Alpen. Weg mit den Schneekanonen. Der Winter ist zurück.
Oh, und das 6 Monate im Jahr. Wer will das denn?
Naja, darum geht es ja letztlich auch gar nicht. Ich habe nämlich noch viel bessere Ideen, wohin mit dem ganzen CO2.
Unter den Meeresboden. So weit waren wir doch schon.
Aber die Frage ist doch, wo? Das ganze schöne CO2 irgendwo in der Tiefsee in 3000 oder 4000 Meter Tiefe verpressen, das ist doch Verschwendung.
Und wo wollen Sie sonst damit hin?
Tuvalu, Kiribati und die Marshallinseln.
Bitte wie?
CO2 ist leichter als Wasser. Ich sage nur Auftrieb. Wir packen das in große Tanks unter die Inseln und heben sie an. Wenn wir schon den Anstieg des Meeresspiegels nicht verhindern können, dann können wir doch wenigstens die Folgen abmildern.
Haben Sie mal wieder die Nase unter den Chemikalienabzug gehalten?
Geniale Ideen werden anfangs immer verkannt.
Die Folge Ihrer genialen Idee dürfte die gleiche sein wie bei der CO2-Verpressung überhaupt.
Ach, höre ich da Kritik?
Wenn ich das CO2 aus den Augen, aus dem Sinn schaffen kann, muss ich mich ja nicht mehr um seine Vermeidung kümmern. Und alle wursteln fröhlich weiter vor sich hin wie bisher. So lange, bis die Holländer ihre Wohnwagen nur noch tauchend erreichen und Bremen durch den größten Binnensee Norddeutschlands ersetzt wird. Also bald.
Zumindest den Roland und das Rathaus und Radio Bremen könnte man ja vielleicht mit CO2-Ballons anheben. Und dann ist... Weg ist er. Ich verstehe den Mann nicht. Als ich vorhin mit Wirtschaftsministerin Reiche und Forschungsministerin Bär telefoniert habe, waren die völlig aus dem Häuschen.
Jetzt hören Sie bitte zu, es kann nicht schaden, wenn man diese Erkenntnis mitnimmt.
Eben, bitte. Erinnern Sie sich noch an diese Aussage?
Kurzfristig können sie nicht zurückkehren. Ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.
Tja, da gab's Mecker für den Außenminister, ne? Steht da mitten in der Trümmerlandschaft und sagt, dass man dahin nicht mehr zurück kann. Obwohl das doch politisch so gehen muss, weil es doch in der Koalition beschlossen ist. Schon wird Wadephul für seine empathisch-christliche Art gedisst.
Ein gläubiger Außenminister ist gut und das wird immer unterstützt, Mario als bekennender Christ, aber es gibt eine klare Regel. Eine Rückkehr nach Syrien oder auch in andere Teile der Welt muss notwendig und zwingend sein.
Wie viel Empathie darf man sich eigentlich leisten als Außenminister? Was soll das Mitleid? Irgendwo in Syrien gibt's auch sicher noch irgendein unbebombtes Plätzchen für Abgeschobene. Und schließlich nochmal, die Union will das. Die AfD sitzt im Nacken und die Koalition hat's beschlossen. Basta!
Hallo, Kollege. Darf ich reinkommen?
Klar. Erster Gast im neuen Büro. Wie schön. Hab gerade erst das Kreuz aufgehängt.
Sehr schön, sehr schön. Herzlich willkommen im Konrad-Adenauer-Haus.
Ja, danke. Ich freue mich auf die Aufgabe.
Ich wollte Ihnen nur eben die neuen Sprachregeln vorbeibringen, direkt vom Fraktionsvorsitzenden.
Sprachregeln?
Reine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen schließlich keinen neuen Wadephul, oder?
Mhm. Aber waren wir nicht mal eine Partei gegen Sprachregeln, Sprechverbote, Gendern und so weiter?
Naja, wir sind die Partei von Angela Merkel und Friedrich Merz und das haben wir ja irgendwie auch ausgehalten.
Ja, richtig. So, dann zeigen Sie doch mal her, was steht da drin? Hm? Regeln für empathische Äußerungen der Bundesregierung. Regel 1.
Ich erkläre es an einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Staatssekretär im Innenministerium und besuchen eine Grenzkontrolle, bei der eine syrische Familie mit 3 kranken Kindern in den harten polnischen Winter zurückgewiesen wird. Ah. Was sagen Sie?
Ja, also sowas wie: Das geht so nicht. Wir müssen einen Weg finden, Zurückweisungen an der Grenze menschenwürdig zu organisieren, und zwar zusammen mit unseren europäischen Nachbarn.
Möp. Falsche Antwort. Es tut mir leid.
Ja, aber es war doch ehrlich und empathisch.
Ja, klar. Ehrlich und empathisch, ja, aber halt nicht so. Empathie braucht hier Flexibility. Wie sagte schon Jesus Christus, liebe deinen Nächsten. Und ihre Nächsten sind in diesem Fall der Innenminister, der Bundeskanzler, der Koalitionsvertrag und wie immer natürlich Jens Spahn.
Nicht das K-Wort sagen. Was ist denn das K-Wort? Klingbeil, Kanzler, Kaffeepause?
Klimawandel. Na, sobald jemand Klimawandel sagt, schreien sie ganz laut Wärmepumpe oder Habeck oder Autoindustrie. Was? Da sind sie ganz frei.
Was heißt denn frei?
Thorsten frei.
Ach, meine Güte, das ist ja schlimmer als bei den Grünen hier.
Versetzen Sie sich doch einmal in die Lage von Jens Spahn. Der muss dann alle Abweichungen wieder überall erklären, zurechtrücken, abfedern. Richterwahl, Wehrpflichtdebatte, Verbrennerverbot, Migrationspolitik. Da ist viel Platz für die Flexi-Empathie.
Also Sie wollen mir jetzt ernsthaft sagen, dass der Einzige, mit dem ich in Zukunft Mitleid haben darf, Jens Spahn ist?
Nicht ganz.
Ah, sondern?
Auch Selbstmitleid bleibt in der Union natürlich erlaubt. Das ist dann Empathie pur, wie wir sagen.
Na, wenigstens was. So langsam löst sich ja der Stresslevel auch ein bisschen auf. Ich merke das, ich hoffe, Sie merken es auch. Und jetzt gegen Ende dieser Intensivstation müssen wir noch eins tun, an Friedrich Merzens 70. erinnern. Ja? Er könnte so schön auf der Liege in der Karibik liegen, aber nein, er arbeitet weiter. Für uns, für das Gemeinwohl, für den Frieden, für die Demokratie und für
die Aktivrente, die am 01.01.2026 in Kraft treten soll.
Ja, so, für all das arbeitet er.
Vielleicht darf ich einen Werbeblock noch hinzufügen.
Ja, bitte. Sie meinen diese Werbung für Ihr Biopic? Ja, gern.
Seine Geschichte beginnt ganz oben, zwischen gepflegten Vorgärten und frisierten Mofas.
Mein Name ist Friedrich Merz.
Und er kämpfte sich noch weiter nach oben, immer weiter, bis in die gehobene Mittelschicht.
Es muss gut, richtig, solide, verlässlich sein.
BlackRock-Aufsichtsrat, Privatflieger, you name it. Doch dann kam der Absturz. Die Sucht nach Anerkennung in seiner Partei wurde ihm zum Verhängnis. In seiner Verzweiflung tat er alles für sein Ziel.
Wenn ich da jemanden verletzt habe, dann bedauere ich das sehr.
Mit jedem Scheitern beim Versuch, in der Partei was zu werden, wurde sein Verlangen größer und der Absturz härter. Irgendwann bekam er nicht mal mehr einen Zahnarzttermin.
Kein Wunder, dass er Kanzler geworden ist. Mit dieser Geschichte.
Die Selbstzerstörung hörte nicht auf. Immer tiefer zog es ihn hinab. Mittlerweile sitzt er seit Monaten alleine im Kanzleramt, umgeben von falschen Freunden, die ihm schamlos sagen,
dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Aber dann könnte es schon zu spät sein. Bibo, die März-Story. Jetzt auf Netfritz.
Wir sehen das mit allergrößter Sorge.
Oft ist es ja auch so gewesen, dass man Friedrich Merz was sagen hörte, aber nicht genau wusste, was er damit jetzt genau meint. Oder hat er überhaupt was gemeint? Oder hat er nur was gesagt? Ist manchmal nicht so einfach mit ihm. Manchmal braucht man einfach Übersetzungshilfe.
Was Friedrich Merz sagt.
Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein.
Was Friedrich Merz eigentlich meint.
Mann, Leute, habt ihr euch mal die Altersstruktur in Deutschland angeguckt? Wer soll denn die CDU wählen, wenn nicht die Rentner? Denen muss ich schon was bieten, sonst rennen die nämlich so schnell zur AfD, so schnell könnt ihr gar nicht Work-Life-Balance sagen, ihr Lutscher. Ich spüre jeden Tag den Atem von Alice Weidel im Nacken, ihr etwa nicht? Und wenn die an die Macht kommt, dann sind neue Schulden für die Rente euer geringstes Problem.
Was Friedrich Merz sagt.
Wir sind in dieser Koalition, um das Land nach vorn zu bringen und gut miteinander zu regieren und vor allem zu zeigen, dass wir aus der politischen Mitte dieses Landes heraus in der Lage sind, Probleme zu lösen.
Was Merz damit meint.
Kinder, wenn wir uns beim Rentenpaket nicht einig sind und die Abstimmung gegen die Wand fahren, dann schmeißt mir die SPD die Brocken vor die Füße. Die sind wegen der Brosius-Gerstorff-Scheiße immer noch auf Krawall. Dabei habe ich das gar nicht versaubeutelt, sondern ihr, beziehungsweise Jens Spahn. Und Weidel und Chrupalla sitzen da und lachen sich kaputt. Wenn unsere Koalition in die Brüche geht, dann passiert etwas, das ich nicht mal für möglich gehalten habe. Dann wird es eine Kanzlerin geben, die noch schlimmer sein wird als die erste.
Was Friedrich Merz sagt.
Ordnet es bitte richtig ein. Es sind im Grunde tagespolitische Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Aber am Ende des Tages steht darüber viel, viel wichtiger. Wie leben wir? Wie arbeiten wir? Wie gehen wir miteinander um? Haben Demokratie und Freiheit eine Chance? Oder erliegen auch wir der vermeintlichen Faszination von autoritärer politischer Führung?
Was Merz damit meint.
Kinder, macht mir doch das Leben nicht unnötig schwer. Was kann ich denn dafür, dass ich wegen der Merkel erst jetzt Kanzler geworden bin? An ihrer Stelle hätte ich auch sauber durchregiert. Aber inzwischen ist die Kacke hier in Europa halt ordentlich am Dampfen. Deshalb einfach mal Arschbacken zusammenkneifen, wenn ihr politisch weiterhin eine Rolle spielen und sonntags in Ruhe Tatort gucken wollt. Unter Reichskanzlerin Alice würde es nämlich beides nicht mehr geben.
Intensivstation mit dem Rückblick auf den November. Was noch interessant war, war die Aussage des Drogenbeauftragten der Bundesregierung Hendrik Vergesst Drosten. Streeck, der aber auf anderen Wegen unterwegs war.
Wenn man das aber bei einer 100-Jährigen macht, dann ist die Frage, will man wirklich diese teuren Medikamente...
Ah, stopp. Boah, wir wissen schon, wie es ausgeht. Da gab's Prügel aus dem Gesundheitsministerium für den Streeck. Ich sehe schon die Demo Omas gegen Streeck. Mit solchen Forderungen haben sich schon andere verbrannt. Seit Philipp Missfelder 2012 forderte, die künstlichen Hüftgelenke nicht mehr bei Älteren einzusetzen. Aber Hendrik Streeck will ja auch mal raus aus diesem Drogenschatten. Ja? Vielleicht fordert er demnächst irgendwie was anderes Populäres. Raucher raus aus der Krankenkasse? Ha? Oder eine eigene Krankenkasse für Süchtige?
Dieses intellektuell überschaubare und beleidigende Niveau sollte wirklich jedem zu niedrig sein.
Ja, danke, Julia Klöckner. Bevor das hier noch eine Stufe weiter runtergeht, will ich jetzt...
Bullshit. Bullshit bleibt Bullshit.
Apropos Niveau, Niedergädecke, Jusos, Münster zu Bärbelbars Bürgergeldreform.
Dieses Niveau sollte wirklich jedem zu niedrig sein.
So nämlich. Ansonsten wurde das Niveau dieser Intensivstation maßgeblich beeinflusst von Richard Berkowski, Uli Winters, Maren Sieber, Hartmut Grave, Peter Stein, Torben Pölz, Isabel Lerch, Florian Neumeier und Friedemann Weise. Wir alle zusammen machen ja...
einen Unterschied, indem wir die Unterschiede deutlich machen.
So, ja, weil wir eben auch hier eines nicht sind.
Eine Laberrunde.
Ja, so sieht's aus. Ich hoffe auch, dass wir alle zusammen ein bisschen Stress abbauen konnten. Das könnt ihr sicher auch ab Freitag mit dem neuen NDR2-Podcast Prange vs. Rode, Barmbek Bump. Mit Diane Mädel und Olli Dittrich. Da geht's um den Wahnsinn, der in vermeintlich harmlosen Nachbarschaftsgeschichten steckt.
Achtung, Achtung!
Andi, Steffi, Frieses, Co-Oase, Altenburg hat wieder was Schönes für euch.
Der Hund hat mein Bein angeborgt.
Der neue NDR 2 Podcast mit Bjarne Mädel als Nachbar Ralf Prange.
Das ist ja auch sexuelle Belästigung.
Und Olli Dittrich als Nachbar und angehender Podcaster Horst Rode.
Hier spricht euer Horst Rode, Horst Rode spricht hier euer Host.
Ein ganz normales Mietshaus in Hamburg-Barmbek.
Ich bin hier im Haus auch zu der Art Geburtshelfer. Ob man nun ein Kind erwartet oder ein Päckchen mit italienischen Nudelsoßen aus dem Feinkostversand.
Mit einer ganz normalen Nachbarschaft.
Der Ökospießer.
Die Atlette.
Der Hackenläufer. Und die Capella.
Der Bunser.
Iluna.
Der Klotzer.
Und ganz normalen Emotionen.
Dann ist das zu viel. Dann raste ich aus.
Ich bin da eben gerade dünnhäutig.
Das ist doch klar.
Bambig Bamb. Prange versus Rode. Die NDR 2 Podcast-Sensation des Jahres. Los geht's am 5. Dezember.
Exklusiv in der ARD Audiothek.
Wir müssen abschieben, abschieben, abschieben,
ja.
Bis Deutschland wieder Heimat wird.
Ja, ja. Neue AfD-Jugend, die jetzt AfD-Jugend heißt. Völlig egal, wie sie heißt eigentlich. Die Parolen sind immer noch dieselben. Man wird ja nun echt müde. Immer das Gleiche. Und deswegen hat auch keiner dieses Thema hier in der Intensivstation vermisst. Mein Name ist Stefan Fritsche. Das war's hier in dieser Ausgabe der Intensivstation.
Das ist nicht schön, aber das ist nichts, was uns umwirft.
Nein, natürlich nicht. Denn schon Ende dieses Monats kommt ja der Jahreszustandsbericht der Intensivstation, unsere jährliche Themeninventur. Und bis dahin wünsche ich eine feine Weihnachtszeit mit ausreichend Glühwein und das natürlich wie immer auf der breiten Seite des Lebens.